Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 10. Februar. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Wir machen weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungen vom 8. März. Heute mit einem Beitrag zur SAG-Initiative. Außerdem, die Stadt Bern unterstützt nur noch Gesuche von Kunstprojekten, die mit Richtgagen budgetieren.
Bisher hat die Stadt Projekte unterstützt, wo sie eigentlich schon wusste, und das ist bei der ganzen Förderung so, dass für Dumpingpreise gearbeitet wird. Und damit hören wir auf oder haben wir aufgehört.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Wir blicken zuerst ins Ausland. Die russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur führen zu einer Notlage. Simon Keller.
Wie Amnesty International heute mitteilt, droht die Lage zu eskalieren. Die Menschenrechtsorganisation hat Aussagen von Zivilpersonen dokumentiert. Diese berichtet von einem eisigen Winter ohne Heizung, Strom oder fließendes Wasser. Die Menschen greifen teils zu gefährlichen Methoden, um sich zu wärmen, schreibt Amnesty. Besonders hart betroffen seien ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Diese bleiben oft isoliert und ohne Unterstützung zurück in ihren Wohnungen.
Die kubanische Luftfahrtbehörden warnen vor Treibstoffmangel.
Betroffen seien vorwiegend Langstreckenflüge, das berichtet die Associated Press AP. Air Canada gab gestern bekannt, dass es seine Flüge auf die Insel einstellen werde. Andere Fluggesellschaften kündigen Verspätungen und Zwischenlandungen in der Dominikanischen Republik an. Grund für die Treibstoffknappheit ist der politische Druck von US-Präsident Donald Trump auf Lateinamerika. Dieser hat Kubas Zugang zu seinen wichtigsten Erdölquellen in Venezuela und Mexiko unterbrochen, so die AP. Kuba ist stark vom Tourismus abhängig, auch die Gesellschaft leidet unter dem Strommangel. Gemäß Berichten ist in Havanna das öffentliche Bussystem praktisch zum Erliegen gekommen. EinwohnerInnen sind mit Stromausfällen konfrontiert, Warteschlangen bilden sich an den Tankstellen Kubas.
Nach dem jüngsten Schiffsunglück vor der Küste Libyens sind 53 MigrantInnen vermisst oder tot.
Das berichtet die UN-Migrationsagentur gestern. Nach Angaben der International Organization für Migration IOM kenterte ein Schlauchboot bereits am Freitag nördlich der Küstenstadt Suwara. Unter den PassagierInnen waren Geflüchtete und MigrantInnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Unter den Vermissten oder Toten befänden sich zwei Babys. Möglicherweise waren die Passagiere auf dem Weg zur italienischen Insel Lampedusa, so die UN-Migrationsagentur. Laut der Datenbank für vermisste MigrantInnen der IOM wurden alleine im Januar fast 400 Menschen im zentralen Mittelmeer als tot oder vermisst gemeldet. Die UN-Behörde warnen vor dem Winterwetter und weiteren Schiffsunglücken im Mittelmeer.
Nach Gaza, dort kommt es trotz Waffenruhe weiterhin zu Tötungen.
Nach Angaben des israelischen Militärs haben Soldaten gestern 4 militante Palästinenser in Rafah getötet, das berichtet SRF. Später am Montag töteten israelische Streitkräfte durch einen Luftangriff auf eine Wohnung in Gaza-Stadt 3 weitere Palästinenser. Das teilte die Gesundheitsbehörden gemäß Al Jazeera mit. Laut SRF haben israelische Soldaten bei einem separaten Vorfall zudem einen weiteren Palästinenser Bauern in Deir el-Balah erschossen. Israel äußere sich zu diesem Vorfall zunächst nicht, so SRF.
Wir bleiben gleich in Israel-Palästina. Die Europäische Union verurteilt Israels Pläne im besetzten Westjordanland.
Das erklärte ein Sprecher der EU gestern. Diese Maßnahmen seien, Zitat, ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, erklärt Anwar el-Anouni vor der Presse und erinnert daran, dass die Besetzung des Westjordanlands nach internationalem Recht illegal sei. Die israelische Regierung kommt jüdischen SiedlerInnen entgegen und erleichtert ihnen den Landbesitz im besetzten Westjordanland. Das israelische Sicherheitskabinett hat dem jüngst zugestimmt.
Zu den Nachrichten aus der Schweiz, zuerst nach Grand-Montana.
Laut einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis wurden die Ermittlungen zum Brand in der Silvesternacht auf zwei weitere Personen ausgeweitet. Es handelt sich um den aktuellen Leiter des Sicherheitsdienstes der Gemeinde Grand-Montana sowie den ehemaligen Sicherheitsbeauftragten und Leiter des Sicherheitsdienstes. Laut SRF wurden die beiden Personen kürzlich als Beschuldigte einvernommen. Die Einvernahmen wurden nach 12 Stunden unterbrochen und werden zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Die Brandkatastrophe forderte in der Silvesternacht 41 Tote und 115 Verletzte.
Die Schweiz verschlechtert sich im Kampf gegen Korruption.
Im neuesten Ranking der Organisation Transparency International ist sie um einen Platz auf Rang 6 zurückgefallen. Somit erreicht die Schweiz 80 von 100 Punkten. Die Organisation kritisiert die Maßnahmen gegen Korruption in der Schweiz als unzureichend. Es fehle an Transparenz beim Lobbying und an Regeln für den Wechsel von Beamten in die Privatwirtschaft. In Kantonen und Gemeinden gäbe es kaum Strategien gegen Korruption. Der Rückgang sei Teil eines längerfristigen Trends. In den letzten 10 Jahren hat die Schweiz 6 Punkte verloren. Den 6. Rang im Index teilt sich die Schweiz mit Schweden. Bessere Werte erreichten Dänemark, Finnland, Singapur, Neuseeland und Norwegen.
In den Kanton Bern im Regionalgefängnis Burgdorf ist gestern ein 61-jähriger Mann gestorben.
Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war die Ursache ein medizinischer Notfall. Trotz Reanimationsmaßnahmen überlebte der Gefängnisinsasse nicht. Die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau sowie die Kantonspolizei ermittelten zum Todesfall. Eine Fremdeinwirkung oder Selbsthandlung könne ausgeschlossen werden, schreibt die Kantonspolizei.
Das Straßenbauprojekt Neugestaltung Morion-Sandrein wird öffentlich aufgelegt.
Das teilt der Kanton, Bern Mobil, die Stadt Bern sowie die Gemeinde Könitz mit. Das Bauprojekt verbessere die Situation für den Velo- und den Fußverkehr auf der säftigen Straße in Bern und Könitz. Gleichzeitig bleiben die Kapazitäten für Tram und Autos erhalten. Das Projekt wird vom 2. März bis zum 1. April öffentlich aufgelegt. Am 2. März findet zudem eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.
Und noch eine Meldung aus der Stadt. Kulturförderung soll diverser gestaltet werden.
Das will die Stadt Bern. Sie hat deshalb einen Leitfaden für diversitätsorientierte Kulturförderung für öffentliche und private Trägerschaften publiziert. Darin werden die wichtigsten Erkenntnisse aus einem mehrjährigen Prozess zusammengefasst. Der Leitfaden hält das gewonnene Wissen fest und soll auch von anderen öffentlichen und privaten Kulturförderstellen genutzt werden können.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Noah Biu. Und noch die Wetteraussichten für Bern in den kommenden Tagen. Der Regen hält morgen Mittwoch an, bei Temperaturen um die 10 Grad ist den ganzen Tag durch mit zeitweisem Regen zu rechnen. Einzig der Abend wird etwas trockener. In der Nacht auf Donnerstag ziehen die Regenwolken erneut auf und es fällt bis Freitagmorgen Regen. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad. Bei bis zu 10 Grad bleibt der Freitag dann mehrheitlich trocken.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zum zweiten Teil unserer Serie zu den Abstimmungen vom 8. März. Ursi Grimm hat sich die SAG-Initiative näher angeschaut. Ursi, worum geht es bei der Initiative?
Nun, heute bezahlt ja jeder Haushalt eine Abgabe von 335 Franken im Jahr, die Serafé-Gebühr. Und damit wird hauptsächlich die SAG finanziert. Dies ist den InitiantInnen zu teuer. Sie wollen, dass jeder Haushalt nur noch 200 Franken pro Jahr bezahlen muss. Der Bundesrat hat aber bereits beschlossen, die Abgabe für Privathaushalte bis 2029 schrittweise auf 300 Franken zu senken und auch Unternehmen zu entlasten. Ab 2027 bezahlen nur noch rund 20% der mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen eine Abgabe.
Die SAG muss also bereits jetzt sparen.
Ja. Es gab bereits mehrere Kündigungswellen und bis 2029 sollen weitere 900 Vollzeitstellen wegfallen.
Das heißt, eine Annahme der Initiative könnte für die SAG noch stärkere Auswirkungen haben. Wie sehen die Prognosen für die Initiative aus?
Die Umfrage der SAG von Ende Januar ergab, dass rund 46% die Initiative befürworten, während 52% dagegen sind. Auch Bundesrat und Parlament sind dagegen.
Von wem kommt denn diese Initiative überhaupt?
Wenn man schaut, woher die Gelder für den Abstimmungskampf stammen, ergibt sich das folgende Bild. Beim Pro-Lager stammen 3/4 der Mittel aus Kreisen der SVP, den Jungfreisinnigen und des Schweizerischen Gewerbeverbands.
Die Rede ist bei dieser Initiative ja oft von der SAG, aber auch lokale Kultursender wie etwa das Rabe erhalten Gebührengelder. Wie würde sich also eine Annahme dieser Initiative auf Rabe direkt auswirken?
Nun, das Rabe hat bis Ende 2034 eine Konzession des BAKOMs und damit ist die Finanzierung soweit gesichert. Was aber danach kommt, ist eher diffus. Deshalb habe ich bei Roger Spindler nachgefragt. Er ist Verwaltungsratspräsident der Agrabe. Das ist eine Aktiengesellschaft, deren Hauptaktionär der Verein Rabe ist. Roger Spindler sagt dazu Folgendes.
In dem Moment, wenn das Ganze umgesetzt wird, die ganze Meinungsvielfalt, die dann weniger breit ist, als wir das heute vielleicht auch uns vorstellen oder wir uns mit anderen Quellen auseinandersetzen müssen, das wären vermutlich so die kurzfristigen Folgen. Auch die Medienvielfalt, der Kulturauftrag, den wir bei uns sehr ernst nehmen, auch der ist natürlich in Frage gestellt.
Wenn man die längerfristige Perspektive anschaut, gebe es allerdings Anlass zur Sorge.
Der größte Teil des Abgabeertrags geht an die öffentlich-rechtlichen SRG, SSR, welches dieses Programm in 4 Sprachregionen betreibt. Private, lokale Regionalradios und auch Regionalfernsehen erhalten einen Anteil der Gebühr und das sind im Moment rund 6% des Gesamtbetrages. Wenn jetzt aber diese Abgaben natürlich sinken, dann sind 6% logischerweise weniger. Und das heißt für uns, dass Radio Rabe auch weniger bekommen wird, wobei das erst ab 2035 soweit sein wird.
Das Rabe sowie weitere regionale und lokale Sender wären somit ab 2035 ebenso gefährdet. Nun sind ja die SAG und die Medienlandschaft ein zentraler Bestandteil der Zivilgesellschaft. Welche weiteren Folgen sind dann für Rabe zu erwarten, wenn die Zivilgesellschaft geschwächt wird?
Auch das wollte ich von Roger Spindler wissen. Er sagte, das sei wie Kaffeesatz lesen und zugleich sehr absehbar. Er fragte mich Folgendes.
Wer übernimmt diesen Informationsauftrag, den bis jetzt die SRG wahrgenommen hat und nicht mehr wahrnehmen wird? Gemäß Initiantinnen und Initianten heißt das, das sollen halt dann die Kommerziellen übernehmen. Nur wie neutral, wie objektiv, wie offen sind kommerzielle Stationen, wenn sie trotzdem dann an Werbekunden gebunden sind, die unter Umständen gewisse Formate nicht mehr platzieren werden? Ich denke, hier wird ein Grundkonstrukt, das jetzt über viele Jahrzehnte funktioniert hat, ernsthaft in Frage gestellt.
Und hinzu kommt eine weitere Frage, die uns als Kulturradio direkt betrifft.
Wer fördert Kultur, die nicht nur Mainstream verfolgt? Kultur, die vielleicht am Rande irgendwo strampelt und auf genau diese Gefäße angewiesen ist. Wer fördert, wer unterstützt die und wer informiert auch darüber? Ich denke, das sind Folgen, die im Moment im Rahmen dieser Abstimmung zu wenig, wenn überhaupt, diskutiert werden.
Du hast vorhin erwähnt, dass die Gelder für die Abstimmungskampagne vor allem aus Kreisen der SVP, der Jungfreisinnigen und des Gewerbeverbands kommen. Welche Interessen stecken denn hinter einer Schwächung der SAG?
Die SAG-Initiative ist Teil einer längeren Geschichte. 2018 scheiterte die No-Billag-Initiative sehr deutlich an der Urne. Serafé hieß damals noch Billag. Die SAG wird ja von der rechtsbürgerlichen Seite immer wieder kritisiert, zu links zu sein. Ich habe Roger Spindler gebeten, das Ganze einzuordnen.
Das ist nicht neu, dass gerade SVP-Kreise, aber auch Gewerbeverband-Kreise versuchen, Medien zu übernehmen, in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, um diese auf Parteilinie zu bringen. Ein Beispiel ist die Basler Zeitung, wo versucht wurde, diese als SVP-Parteiblatt zu lancieren. Aber hier fehlen natürlich schlichtweg dann auch die Leserinnen und Leser im linken Basel, und das ist mehr oder weniger gescheitert. Wir haben als weitere Beispiele die Weltwoche, wir haben jetzt den Nebelspalter. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele, wie gerade bürgerliche Kreise immer wieder versucht haben, gewisse Medien auf ihre Seite zu ziehen, um hier diese entsprechend zu instrumentalisieren.
Es geht laut Roger Spindler bei der SRG-Initiative also durchaus auch um Informationsmacht.
Vielen Dank, Ursi Grimm, für die Ausführungen.
Rabe Info.
Die Stadt Bern hat einiges umgestellt bei der Kulturförderung. Unterstützungsgesuche von KünstlerInnen bewertet neu ein einzelnes Gremium statt der vorherigen Spartenkommissionen. Die Stadt will außerdem sozial nachhaltiger sein. Deshalb hat sie in der letzten Kulturbotschaft festgeschrieben, dass die Stadt nur noch solche Gesuche berücksichtigt, die mit branchenüblichen Löhnen budgetieren. Das Parlament wollte genaueres wissen und hat nachgefragt, was branchenüblich bedeutet. Nun liegt der Begründungsbericht vor. Darin schreibt die Stadt von Richtgagen, die sie selbst ermittelt hat. Ein Monatssatz entspricht dabei 5.000 Franken. Ich wollte von der städtischen Kulturbeauftragten Franziska Burkhardt wissen, was sich für die KünstlerInnen nun ändert.
Ich muss vielleicht etwas präzisieren. Nicht die Stadt Bern hat die Gagen definiert, sondern wir orientieren uns an Richtgagen der Berufsverbände, wo sie vorhanden sind. Wir haben nur dort eine Orientierung zur Verfügung gestellt, wo es noch keine Richtgagen gibt oder vielleicht auch keinen Berufsverband, weil es ein neues Feld ist. Ja, was ändert sich? Wir setzen voll auf Fairtrade, würde ich sagen. Bisher hat die Stadt Projekte unterstützt, wo sie eigentlich schon wusste, und das ist bei der ganzen Förderung so, dass für Dumpingpreise gearbeitet wird. Und damit hören wir auf oder haben wir aufgehört.
Das heißt, in diesen Sparten, wo es Richtgagen von den Berufsverbänden gibt, gelten diese bei der Stadt und die neu definierten gelten dort, wo es noch keine Richtgagen von Berufsverbänden gibt.
Genau, also gelten ist es sowieso nicht. Es ist meistens eine Orientierung. Es gibt ja keine Gesamtarbeitsverträge oder so in diesem Bereich. Was wir eigentlich verlangen, ist, dass Kulturschaffende, wenn sie ihre Projekte einreichen, mit diesen Gagen budgetieren, auch mit Sozialabgaben, auch mit Berufsvorsorge. Ansonsten lehnen wir das Gesuch aus formalen Gründen, weisen wir es zurück, bis das abgebildet ist im Budget. Und das ist ein Riesensensibilisierungsprozess für alle Seiten.
Sie haben vorhin die verschiedenen Berufsverbände erwähnt und die werden auch erwähnt im Begründungsbericht. Jetzt haben Sie Richtgagen definiert, dort wo es noch keine gibt von Berufsverbänden. Woran haben Sie sich dort orientiert?
Wir haben uns am Berufsverband T. orientiert, der Berufsverband der Theaterschaffenden, auch Tanzschaffenden. Dieser Berufsverband hat schon seit sehr, sehr langer Zeit Richtgagen, die auch seit sehr langer Zeit völlig selbstverständlich budgetiert und eingehalten werden an den meisten Orten. Also ein Berufsverband mit großer Erfahrung in dieser Richtung, und deshalb haben wir uns an diesem Berufsverband orientiert.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie Gesuche ablehnen aus formalen Gründen, die diese Richtgagen nicht einbudgetieren. Im Bericht schreiben Sie auch, dass zu Beginn dieses Systemwechsels viel mehr Gesuche abgelehnt wurden seitens der Stadt. Wie sieht das nun aus?
Also sie wurden nicht abgelehnt, sondern wie zurückgewiesen mit dem Hinweis, das Budget noch zu verbessern. Wenn dann alles stimmt, nehmen wir selbstverständlich an. Ist nicht ein Ablehnungsgrund in einem ersten Moment, ist auch wichtig, weil ich glaube, das weist auch darauf hin, wie viele Stunden Beratung die Abteilung verbracht hat. Ich würde sagen, es ist noch ein weiter Weg. Eben wie gesagt, Tanz- und Theaterprojekte, da kommt es völlig selbstverständlich daher. Besonders in der Musik, so Pop, Jazz, ist es wirklich eine große Arbeit, dahin zu kommen, dass Kulturschaffende in diesen Bereichen von ihrem Beruf vielleicht irgendwann auch mal leben könnten.
Das ist ja auch das Ziel dieser Richtgagen. Eben die Stadt will diese prekären Verhältnisse der KünstlerInnen nicht weiter perpetuieren. Nun, mit dem Systemwechsel, der ja nicht nur die Richtgagen beinhaltet, sondern auch eine neue Kommission, die diese Gesuche bewertet, ist oft zu hören, dass mehr Gesuche abgelehnt werden als früher. Wissen Sie, was mit den Projekten, die abgelehnt wurden, passiert? Werden die doch durchgeführt unter noch prekäreren Bedingungen oder finden die dann nicht mehr statt?
Wir wissen es tatsächlich nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, dem auch strukturiert nachzugehen. Es ist sehr gut möglich, dass sie durchgeführt werden unter noch prekäreren Bedingungen. Jetzt hat die Stadt einfach die Wahl, entweder Prekariat weiterhin zu stützen oder dort, wo sie fördert, anständig zu fördern. Es ist auch so, dass mehr abgelehnt wird, logischerweise, weil die einzelnen Projekte mehr bekommen, weil einfach angemessen finanziert wird oder anteilsmäßig auch, finanzieren ja andere mit. Aber es ist auch so, dass wir weniger unterstützen können, weil wir viel mehr Gesuche haben. Es ist ein Anstieg von 650 rund im 2019. Heute sind wir bei 977. Das ist ein Riesenanstieg. Also auch das führt dazu, dass wir weniger unterstützen können.
Der Stadtrat hat beim Budget da ja nachgebessert. Erwarten Sie jetzt in der nächsten Zeit mehr Gesuche unterstützen zu können oder annehmen zu können?
Der Stadtrat hat ja Ende 24 nachgebessert, so wie Sie es sagen. Das heißt, wir hatten schon letztes Jahr dieses Geld zur Verfügung. Und weil die Gesuche weiter ansteigen, ist die Quote trotzdem noch weiter gefallen, eben auf 45. Also von daher, mit diesem Aufstocken konnte leider das nicht aufgefangen werden. Noch nicht genügend aufgefangen werden.
Kommen wir nochmal auf die Richtgagen zu sprechen zum Schluss. Sie schreiben im Bericht ja auch, dass diese auch bei den subventionierten Betrieben festgeschrieben sind in den Verträgen. Dies werde aber noch nicht überall eingehalten. Was tut die Stadt in diesen Fällen?
Das sind lange Diskussionen. Wir haben in den Leistungsvereinbarungen eigentlich festgeschrieben, dass Richtgagen eingehalten werden müssen. Aber die Richtgagen haben sich erhöht in den letzten Jahren, die Beiträge hingegen nicht. Und das führt natürlich dazu, dass die Institutionen auch Schwierigkeiten haben, diese Richtgagen einzuhalten. Noch einmal, auch hier im Bereich Tanz und Theater werden sie eingehalten, größtenteils. Und dort, wo sie sowieso überhaupt für die meisten neu sind, ist eben im Musikbereich vor allem, aber auch in der bildenden Kunst. Und was wir tun, wir hatten bei der letzten Verhandlungsrunde, das war vor 4 Jahren, mit den Institutionen einfach überall die Leistung runtergeschraubt. Also sozusagen, wenn die Stadt sagt, wir kaufen so und so viele Theaterstücke ein oder Konzerte ein für die Bevölkerung, das ist es ja eigentlich, ein Leistungsvertrag, haben wir gesagt, es sind weniger, weil wir nicht mehr Geld bieten konnten. Aber ja, da müssen wir sicher noch auch genauer hinschauen. Die Institutionen wissen es und wir sind im steten Austausch.
Das war Franziska Burkhardt. Sie ist Kulturbeauftragte der Stadt Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabinfo vom Dienstag, 10. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabinfo gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Ursi Grimm. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Biuxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, hey schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.